Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüße Jürgen zur Heide. Die deutsche Verteidigungsministerin hat heute eine Rede gehalten. Die hat sie gehalten vor Studierenden der Bundeswehr-Universität in München. Nun ja, am Ende ist unklar, was war es denn nun? Auf der einen Seite eine weitreichende Neupositionierung der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik oder eben eine weitere Rede der Selbstverteidigung einer Ministerin, die ihre Rolle noch nicht so ganz gefunden hat. Sie hat diese Rede gehalten an einem Tag, wo der französische Präsident der NATO eine besondere medizinische Diagnose hat zuteilwerden lassen. Hirntod, hat der Mann gesagt. Was das bedeutet, können wir uns vorstellen. Am gleichen Tag hat dann der deutsche Außenminister mit dem amerikanischen Außenminister einen Spaziergang in Ostdeutschland unternommen. Und da fallen dann Begriffe wie Wertegemeinschaft. Nun ja, Wertegemeinschaft einer hirntoten Organisation. Fragezeichen, Fragezeichen. Wir werden all diese Themen zu Beginn der Sendung ausführlich erörtern und das Ganze dann auch besprechen mit Markus Keim, dem Sicherheitsexperten, der derzeit in Washington für den German Marshall Fund unterwegs ist. Dann haben wir unter anderem die weiteren Themen in dieser Sendung. Herr Altmaier, seines Zeichens Wirtschaftsminister, fordert eine Reform des politischen Systems. Streiks bei der Lufthansa, Sie haben es in den Nachrichten gehört, werden uns auch hier beschäftigen, die Justizministerkonferenz. Und der Bundestag debattiert zur digitalen Versorgung. Was passiert da, was wird dort passieren? Zunächst also zur Bundeswehr und zur Verteidigungsministerin, die heute in München eine Rede gehalten hat. Immerhin, viele Schlagzeilen sind ihr sicher. Was davon bleiben wird, wir wissen es nicht. Klaus Remme versucht eine erste Deutung.
Wir müssen mehr tun, das war in vier Worten die Botschaft der Verteidigungsministerin. Annegret Kramp-Karrenbauer erinnerte an die Selbstverpflichtung von Union und SPD im Jahr 2014, international mehr Verantwortung zu übernehmen. Ein Versprechen, das man noch nicht vollständig eingelöst habe, so sagte sie.
Unsere Absichtserklärungen und strategischen Konzepte stimmen nicht immer und nicht vollständig mit unserem tatsächlichen Handeln überein. Das gilt insbesondere für unsere militärischen Beiträge, geht aber darüber hinaus.
Was zukünftige Verteidigungsausgaben angeht, legte sich Kramp-Karrenbauer fest.
Wenn wir sehr realistisch ins Auge fassen, wie lange wir brauchen, bis neue Waffensysteme kommen, bis Weiterentwicklungen passieren und eingeführt sind, dann brauchen wir die Zeitachse bis 2031. Und deswegen macht es Sinn, dass wir das Ziel 2% in 2031 erreichen.
Das wären nach Jahren massiver Steigerungen im Verteidigungshaushalt noch einmal zusätzlich Dutzende von Milliarden Euro. Die Bundeskanzlerin wurde am frühen Abend nach ihrer Einschätzung zum Vorschlag der Verteidigungsministerin gefragt.
Wenn man sich anschaut, was wir geschafft haben und schaffen wollen bis 2024, dann ist das ein realistischer, aber auch ambitionierter Vorschlag, das dann 2031 zu erreichen.
Es ist kein Geheimnis, dass der aktuelle Koalitionspartner, die SPD, eine solch drastische Anhebung der Verteidigungsausgaben nicht mittragen würde. Der NATO-Generalsekretär lobte an der Seite Merkels die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre. Er hoffe, dass Deutschland seine Verpflichtungen weiter einhalte, so Jens Stoltenberg.
I count on Germany to keep up the momentum and stand by its commitments.
In ihrer Rede warb Kramp-Karrenbauer für eine stärkere Präsenz der Bundeswehr weltweit und nannte den Antiterrorkampf in der Sahelzone und ein notwendiges Zeichen im indopazifischen Raum als Solidarität mit den Partnern in der Region. Sie warb darüber hinaus für einen nationalen Sicherheitsrat in Deutschland, der Diplomatie, Militär, Wirtschaft, Handel, innere Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit koordiniere. Ein Vorschlag, der bisher am Widerstand des Koalitionspartners gescheitert sei, kommentierte die Bundeskanzlerin diesen Vorschlag später. Merkel und Stoltenberg wurden beide nach ihrer Bewertung zu den Äußerungen des französischen Präsidenten gefragt. Emmanuel Macron hatte die NATO aufgrund der aktuellen US-Politik als hirntot bezeichnet.
Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht der Kooperation in der NATO. Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen.
Any attempt to distance Europe from North America risks not only to weaken the alliance, but also to divide Europe.
Jeder Versuch, Europa von Amerika zu trennen, schwächt nicht nur das Bündnis, sondern riskiert auch Teilungen innerhalb von Europa, warnte Stoltenberg. Ein Thema, das sicher auch morgen beim Besuch des amerikanischen Außenministers Pompeo in Berlin eine Rolle spielt.
Soweit der Bericht von Klaus Remme. Der amerikanische Außenminister ist in Deutschland. Zunächst ist er heute in Ostdeutschland unterwegs gewesen. Man hat ein Programm gesucht, nun ja, wo man am wenigsten auffällt oder wo am wenigsten auffällt, dass es heftige Differenzen gibt. Zumindest am ersten Tag. Morgen finden dann viele politische Gespräche statt. Heute allerdings nennen wir Sightseeing. Nein, ja, es war ein Eintauchen in die Geschichte, auch in seine persönliche Geschichte. Bastian Brandau.
Er sei entzückt, zum Jubiläum eines solch bedeutenden historischen Ereignisses in Deutschland zu sein, so Mike Pompeo, in den 1980er Jahren als US-Soldat an der deutsch-deutschen Grenze stationiert. Am Morgen besuchten Pompeo und Außenminister Heiko Maas das Dorf Mödlareuth. Genau durch das Dorf war die deutsch-deutsche Grenze verlaufen, die Maas und Pompeo symbolisch überschritten.
It was a bit of a walk down memory lane for me.
Es war wie eine Straße der Erinnerung für mich. Ich konnte ein Stück Geschichte sehen und ich bin ein kleiner Teil davon gewesen in den späten 1980ern. Eine Tafel hat an amerikanische Soldaten erinnert, die in Europa Freiheit und Frieden verteidigt haben.
Ohne die Führungskraft Amerikas hätte es auch keine Wiedervereinigung gegeben.
So Heiko Maas, der in einem Zeitungsartikel zu 30 Jahren Mauerfall den Dank an die USA ausgelassen hatte.
Das gilt auch noch heute. Und diesen Satz hat der amerikanische Außenminister der Wendezeit, James Baker, einmal gesagt. Und er hatte damit sehr recht. Deshalb, wir sind euch in großer Verbundenheit und in großer Dankbarkeit verpflichtet. Wir verdanken unsere Freiheit und auch unsere Einheit ganz entschieden euch und der historischen Rolle, die in diesem Prozess mehrere amerikanische Präsidenten gespielt haben.
Wohingegen unter dem aktuellen US-Präsidenten die Beziehungen schwieriger geworden sind. Pompeo und Maas zählten Einigkeiten auf, die man sieht, etwa in Syrien. Dort gehe es darum, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bestrafen. Mike Pompeo.
We'll keep urging Russia and Turkey.
Wir werden die Verbündeten Russland, Türkei und das syrische Regime drängen, keine weiteren Schritte zur Destabilisierung dieser sehr schwierigen Region vorzunehmen, die schon so viele Menschenbewegungen und Flüchtlingsströme verursacht hat. Man habe über die Differenzen zur Türkei gesprochen, so Heiko Maas.
Aber letztlich auch festgestellt, dass trotz dieser Differenzen Ankara ein Partner der NATO ist, ein zentral wichtiger Partner und deshalb auch das Dialogfenster nach Ankara offen gehalten werden muss.
Mike Pompeo lobte das Engagement Deutschlands, auch den Vorstoß von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, das 2%-Ziel beim Militärhaushalt schon 2031 zu erreichen. Maas berichtete von Fortschritten beim Friedensprozess in der Ukraine, ein Gipfel im Normandie-Format sei in Aussicht. Die Aussage von Frankreichs Präsident Macron, der die NATO in einem Interview als hirntot bezeichnet hatte, wiesen sowohl Pompeo als auch Maas zurück.
Nein, ich bin nicht der Auffassung, dass die NATO hirntot ist. Ich glaube fest an die internationale Zusammenarbeit, vor allen Dingen, weil wir uns immer mehr und immer größeren globalen Herausforderungen gegenübersehen.
I think NATO remains an important.
Die NATO bleibt eine wichtige, entscheidende Partnerschaft, vielleicht eine der entscheidendsten Partnerschaften in der Geschichte. Am Abend besuchten die Außenminister gemeinsam die Leipziger Nikolaikirche, einen wichtigen Ort der friedlichen Revolution. Danach ging es in die Synagoge in Halle an der Saale, vor wenigen Wochen Ziel eines antisemitischen Anschlags.
Das war Bastian Brandau mit den aktuellen Berichten über den Besuch des amerikanischen Außenministers in Deutschland. Über all das, was wir gerade gehört haben, wollen wir reden mit Markus Keim. Er ist derzeit für den German Marshall Fund in Washington. Ich begrüße ihn dort und sage einen schönen guten Nachmittag. Hallo, Herr Keim.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich grüße Sie.
Fangen wir mal an. Welche Lesart gilt denn nun? Was wollte die deutsche Bundesverteidigungsministerin? Erste Variante, sie will Herrn Pompeo signalisieren, wir tun da mehr. Ich könnte auch sagen, sie bietet sich da an. Oder reagiert sie auf Trump und sagt, naja, wir müssen mehr tun, weil Trump es eben nicht mehr tut und damit ist sie näher bei Macron. Für welche der beiden Varianten entscheiden Sie sich?
Also ich finde, es ist eher die zweite Variante. Sie setzt damit eine Debatte fort, die ja in Deutschland und Europa seit einigen Monaten oder Jahren bereits läuft. Und in der Analyse sind sich Macron und Annegret Kramp-Karrenbauer ja eigentlich einig, dass man sich auf die nächsten Jahre nicht mehr auf die amerikanische Verpflichtung verlassen kann, in dem Umfang wie bisher für europäische Sicherheit zu sorgen, wie die USA das in den letzten 70 Jahren gemacht haben. Der amerikanische Präsident hat in vielfacher Weise den Wert der NATO selber in Zweifel gezogen und hat durch seine Entscheidung aus Nordsyrien abrupt abzuziehen die amerikanischen Truppen auch Zweifel erneut an der Verlässlichkeit gegenüber Verbündeten aufkommen lassen. Das hat jetzt nichts direkt mit Europa zu tun, aber kann ja in leichter Weise übertragen werden. Und dementsprechend gehen beide von der Analyse aus, dass die nächsten Jahre Europa größere Verantwortung in der internationalen Politik zu tragen habe. Und die Verteidigungsministerin hat das ja in einer Reihe von Reden und auch Interviews in den letzten Wochen bereits mehrfach intoniert, dass Deutschland als europäische Führungsmacht in besonderer Art und Weise dafür zur Verfügung zu stehen habe.
Man könnte auch sagen, sie setzt damit eine Debatte fort, die schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz, ich weiß jetzt gar nicht, vor 5, 6 Jahren noch vom damaligen Präsidenten Gauck und anderen angestoßen worden ist, die allerdings weitgehend folgenlos geblieben ist, oder?
In der Tat, sie hat ja in ihrer Rede explizit auf die Münchner Sicherheitskonferenz 2014 Bezug genommen, auf den sogenannten Münchner Konsens, der Ausdruck gefunden hat in gleichgerichteten Reden des damaligen Bundespräsidenten Gauck, des damaligen Außenministers Steinmeier und der damaligen Verteidigungsministerin von der Leyen, die alle letztlich mit unterschiedlichen Worten vom selben Blatt gesungen haben, nämlich dahingehend, dass Deutschland mehr Verantwortung in der internationalen Politik zu tragen habe, Deutschland und Europa. Und wenn wir jetzt Revue passieren lassen, die letzten 5 Jahre, die seitdem vergangen sind, dann sind doch wahrscheinlich mehr Defizite und Leerstellen zu beklagen als wirklich Aktivposten der deutschen und europäischen Außenpolitik. Und damit will ich nicht sagen, dass Deutschland und Europa ein Akteur im globalen Maßstab werden könne und werden solle. Aber zumindest in der europäischen Nachbarschaft ist es doch wohl angemessen, sich als Ordnungsmacht zu begreifen.
Kommen wir noch mal ganz kurz zum Zustand der NATO. Sie haben schon einiges dazu gesagt, dass man da wenig Vertrauen hat. Herr Trump, ich will es mal zuspitzen, ist am Ende nur noch der Chef einer zu bezahlenden Söldnertruppe, also käuflich. Ist das eine zutreffende Beschreibung?
Ja, es ist ja eine merkwürdige amerikanische NATO-Politik. Öffentlich, also auf der rhetorischen Ebene, qualifiziert Donald Trump und Vertreter seiner Regierung die NATO ab, kritisieren die europäischen Verbündeten für ausbleibende Verteidigungsbeiträge, eine unfaire Lastenteilung. Wenn wir uns die nackten Zahlen anschauen, dann deckt sich das aber nicht mit dieser kritischen Haltung. Die USA reduzieren ihre Truppen in Europa nicht, im Gegenteil, erhöhen sie. Und erhöhen auch die Zahlung für die Truppenstationierung von NATO-Truppen in Mittelosteuropa. Also das Reden und das Handeln der amerikanischen Politik fällt auseinander. Aber das ist eben keine Gewähr für die nächsten Jahre, weil wenn wir eins gelernt haben aus den 3 Jahren von Präsident Trumps Amtszeit, dann sind es doch eben abrupte, unvorhergesehene Politikwechsel. Und das ist genau das, was die Europäer auch zu befürchten haben.
Und Stichwort Wertegemeinschaft. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn Herr Pompeo davon spricht, wir sind eine Wertegemeinschaft. Was hinterlassen solche Sätze bei Ihnen für Einschätzungen?
Ja, die sind sozusagen aus der Bibel der Diplomatie, aber sie haben keinen konkreten Nutzen. Und Pompeos Besuch ist ja eher auch nach hinten gerichtet als nach vorne schauend, aus nachvollziehbaren Gründen. Es geht darum, den 30. Jahrestag des Mauerfalls zu begehen und damit schaut man eher zurück. Und wenn man jetzt nach vorne geschaut hätte und sich wirklich nochmal darüber verständigt hätte, was denn deutsche, amerikanische Gemeinsamkeiten in der internationalen Politik sind, dann stellt man doch fest, dass die Momente des Dissenses und die Fälle des Konfliktes doch erheblich sind. Die USA haben klargemacht, dass Europa kein Partner der amerikanischen Außenpolitik zurzeit ist, sondern eher als Gegner betrachtet wird. Und das bricht sich ja auch runter eben auch auf die Bundesrepublik. Und da ist der Streit um die 2% Verteidigungsausgaben eigentlich nur eines von vielen Beispielen.
Dann denken wir jetzt mal nach vorne. Wenn es denn so eine europäische Reaktion geben könnte, müsste, sollte, wenn wir Macron und Kramp-Karrenbauer weiterdenken, was sind die Grundlinien einer solchen gemeinsamen Außen- und auch möglicherweise Verteidigungspolitik?
Also die erste Pflöcke sind ja eingeschlagen mit den Bemühungen, die die Europäische Union seit 2, 3 Jahren im Bereich der GSVP, der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, angestrebt hat. Allen voran im Bereich der Fähigkeitsentwicklung, also wo es darum geht, die europäischen militärischen Fähigkeiten zu verbessern und besser zu koordinieren und entsprechende Anschaffung besser aufeinander abzustimmen. Aber selbst wenn Europa hervorragende militärische Fähigkeiten hat, dann bleibt doch eine Leerstelle, nämlich die Frage, was der politische Überbau ist, um diese militärischen Fähigkeiten auch einzusetzen. Und damit hat, glaube ich, Emmanuel Macron, glaube ich, einen wichtigen Hinweis geliefert, über kurz oder lang, wenn Europa ein Pol in der internationalen Politik zu sein gedenkt, führt an einem Integrationsschritt kein Weg vorbei. Wir haben die Vorschläge für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion, aber das müsste mal ausbuchstabiert werden, wie denn wirklich eine Vergemeinschaftung im Sinne einer europäischen Armee wirklich in den nächsten Jahren auszusehen hat. Und das angesichts oder in einem Umfeld, in dem die europäische Integration ja gerade sehr kritisch in vielen Mitgliedstaaten begleitet wird.
Das heißt, Macron ist da ein sehr aktiver Spieler und versucht, Frau Kramp-Karrenbauer, jetzt kommen wir auf Sie wieder zurück, möglicherweise sich anzubieten, da allerdings vielleicht auf einem Feld, was wieder innenpolitisch sehr vermint ist?
Also Emmanuel Macron hat ja auch mit seinen Vorschlägen, die er in dem Interview unterbreitet hat, zur strategischen Autonomie Europas, eine Grundlinie französischer Außensicherheitspolitik eigentlich der letzten 50 Jahre intoniert. Und die deutsche Politik ist, glaube ich, an dieser Stelle etwas vorsichtiger, aus nachvollziehbaren Gründen. Weil tatsächlich, wenn Europa im Bereich der Sicherheit und Verteidigung eine strategische Autonomie, eine Eigenständigkeit erreichen will, dann muss man realistisch sein. Das wird 20, 25 Jahre dauern. Und dann steht die Frage im Raum, wer denn für diese Zeit die europäische Sicherheit gegenüber externen Bedrohungen zu garantieren vermag. Und das heißt, über kurz oder lang wird man an den USA nicht vorbeikommen, so schwierig das mit dem gegenwärtigen Präsidenten auch ist. Und das stellt die deutsche Politik meines Erachtens, glaube ich, etwas klarer in Rechnung, als das die französische Politik tut.
Ganz herzlichen Dank, das war Markus Keim im Moment in Washington für den German Marshall Fund. Herzlichen Dank heute Abend für dieses Gespräch. Hinzuzufügen ist noch, dass der französische Präsident am Wochenende nach Deutschland kommt. Der ist sowohl mit dem Bundespräsidenten verabredet als auch mit der Bundeskanzlerin. Wir kommen zur Innenpolitik. Der Wirtschaftsminister hat sich auf ein Thema begeben, was nicht direkt mit seinem Amt zu tun hat. Es geht um neue Vorschläge zur, nennen wir es, politischen Kultur, möglicherweise zum Wahlrecht in Deutschland. Welche Vorschläge er gemacht hat, Frank Capellan weiß es.
Peter Altmaier stellt ganz bewusst einen Bezug zu den Wahlschlappen von SPD und Union her. Die Kritik der AfD an einem aufgeblähten Apparat scheint ihn zu treiben. Es geht doch längst nicht mehr um irgendeinen neuen Vorsitzenden, um einen Kanzlerkandidaten, meint der Wirtschaftsminister. Es geht auch nicht um den so und so vielten Koalitionskompromiss. Es geht um grundlegende Fragen des Vertrauens und der Akzeptanz.
Wir haben insbesondere seit der Bundestagswahl eine Serie von enttäuschenden Wahlausgängen, sowohl für SPD, FDP, CDU, CSU bei wichtigen Landtagswahlen und den Europawahlen erlebt. Und deshalb müssen wir die Abkehr der Bürgerinnen und Bürger nicht nur zur Kenntnis nehmen, wir müssen sie ernst nehmen.
In mehr Bürgerbeteiligung sieht der Minister ein Mittel gegen Politikverdrossenheit. Den Bundestag will Altmaier verkleinern. Alle 4 Jahre 40 Abgeordnete weniger. Das schlägt er vor. Florian Meinl, Professor für öffentliches Recht an der Universität Würzburg, begrüßt den Vorstoß Altmaiers. Erstmals ist es in Thüringen dazu gekommen, dass die Parteien, die loyal zu unserem parlamentarischen System stehen, keine Mehrheit mehr haben. Darauf muss reagiert werden, meint der Wissenschaftler gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Für Meinl geht es darum,
denjenigen die Kritik, so den Wind aus den Segeln zu nehmen, die sowieso schon immer gewusst hatten, dass das Parlament die Selbstbereicherung der politischen Klasse ist und die alle Unfähigkeit sind, Opfer zu bringen, wenn es in ihre eigenen Pfründe geht und so weiter. Das andere ist, dass die Erfahrungen zeigen, dass ein kleines Parlament ein viel mächtigeres und bedeutenderes Parlament sein kann, wo das Ringen in sachlichen Auseinandersetzungen nicht irgendwie einfach an der schieren Größe und Komplexität des Betriebes so leidet.
Wie er die Zahl der Abgeordneten allerdings reduzieren will, erläutert Altmaier nicht. Parteifreund Wolfgang Schäuble war Anfang des Jahres mit dem Vorschlag gescheitert, die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 270 zu verringern. Wegen der hohen Zahl von Direktmandaten von CDU und CSU stieß das in den eigenen Reihen auf Widerspruch. SPD, Grüne, Linke und FDP dagegen halten nichts von der Idee, bis zu 15 Überhangmandate pro Fraktion nicht mehr auszugleichen, so wie es der Bundestagspräsident angeregt hatte. Davon würden Sie besonders betroffen.
Da müssen alle Beteiligten über ihre Schatten springen. Und wir müssen uns zum Ziel setzen, dass diese Entscheidung über die Verkleinerung des Bundestages rechtzeitig vor den Listenaufstellungen für die nächste Wahl getroffen wird.
Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin aus Dresden, die in ihrem jüngsten Buch gerade ebenfalls politische Veränderungen anmahnt, hält Altmaiers Ruf nach einer Verkleinerung des Parlaments für eine schiere Selbstverständlichkeit. Viel zu lange schon werde darüber in Berlin debattiert.
Weniger Bundestagsabgeordnete, das erfüllt zunächst einmal nur das, was das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat, nämlich dass das Parlament kleiner werden muss. Dass es so groß geworden ist, wir haben jetzt über 700 Abgeordnete, hängt damit zusammen, dass wir diese Überhangs- und Ausgleichsmandate haben und dadurch ist das Parlament permanent gewachsen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil schon vor längerem eine Reform gefordert und da ist nichts passiert.
Mit scharfer Kritik auf den Vorstoß Altmaiers reagieren die Grünen. So dreist muss man erst mal sein, empört sich die parlamentarische Geschäftsführerin Britta Hasselmann. Wohlfeil Reformen anmahnen und selber blockieren, lautet ihr Vorwurf. Nicht nur bei der Wahlrechtsreform, sondern auch beim gesetzlichen Lobbyregister.
Das war der Bericht von Frank Capellan und um 23.30 Uhr schauen wir nun auf unsere Kurzberichte. Die beginnen in Thüringen. Dort gibt es nun ein amtliches Wahlergebnis. Die FDP ist sicher drin. 73 Stimmen. Das ist nicht viel. Uli Sondermann-Becker.
Die Thüringer FDP hat den Einzug in den Landtag geschafft. Das geht aus dem amtlichen Endergebnis hervor, das Landeswahlleiter Günther Krompolz vorgelegt hat. Demnach kommt die FDP in Thüringen auf 5,0% der Stimmen. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis, also aus der Wahlnacht, gewinnt die FDP über 70 Stimmen dazu. Die Differenz kommt nach Angaben von Landeswahlleiter Günther Krompolz zustande, weil einige Wahlbüros bei der Schnellmeldung fehlerhafte Zahlen übermittelt haben oder Wahlhelfer bei der Zählung der Stimmen versehentlich um eine Zeile verrutschten. Solche Fehler würden stets bei den folgenden routinemäßigen Tiefenprüfungen aufgedeckt. Für die anderen Parteien ergeben sich ebenfalls geringfügige Veränderungen, die auf die Sitzverteilung im Landtag aber keine Auswirkungen haben. Geprüft wurden laut Landeswahlleiter Krompolz auch die Vorwürfe über angebliche Wahlfälschungen zugunsten der FDP. Bei Krompolz gingen dazu insgesamt 6 E-Mails ein. Nach seinen Angaben sind alle Vorwürfe haltlos. Nachzählungen in den Wahlkreisen und Wahlbüros hätten keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Die in den Beschwerden genannten Personen sind, so Krompolz, frei erfunden, existierten also gar nicht. Solche Fakes seien ärgerlich, damit werde Thüringen in ein schlechtes Licht gerückt.
Die Bundesrepublik Deutschland muss eine deutsche IS-Sympathisantin mit ihren 3 Kindern nach Deutschland zurückholen. Das sagt ein Gerichtsbeschluss. Benedikt Strunz.
Der Beschluss ist für die Bundesregierung eine juristische Niederlage. Bisher hatte sich Deutschland lediglich dazu bereit erklärt, die Kinder ehemaliger deutscher IS-Angehöriger in die Bundesrepublik zurückzuholen, nicht aber ihre Mütter. Dem widersprechen die Richter am Oberverwaltungsgericht nun ausdrücklich. Sie sehen das grundgesetzlich verankerte besondere Schutzbedürfnis der Familie verletzt. Weiter erklärten die Richter, dass die Bundesrepublik im vorliegenden Fall nicht belegen konnte, dass die Mutter die öffentliche Sicherheit in Deutschland konkret gefährde, zumal unklar sei, welche Rolle sie überhaupt beim sogenannten Islamischen Staat eingenommen habe. Die Bundesregierung müsse der Familie deshalb unverzüglich konsularische Hilfe zukommen lassen. Die Richter wiesen damit eine Beschwerde der Bundesrepublik Deutschland gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin zurück. Die Frau aus Niedersachsen hatte sich gemeinsam mit ihrem Ehemann und 2 Kindern 2014 dem sogenannten Islamischen Staat in Syrien angeschlossen, wo sie ein weiteres Mal Mutter wurde. Die Frau, die sich derzeit gemeinsam mit ihren 3 Kindern in einem Gefangenenlager im Nordosten von Syrien befindet, verlangt von der Bundesrepublik Reisepässe und eine sofortige Rückführung nach Deutschland.
Der Bundestag hatte heute ein volles Programm. Etliche Gesetze wurden verabschiedet. Eines davon, es geht um die finanzielle Beteiligung, die zum Beispiel bei pflegebedürftigen Eltern von Angehörigen verlangt werden können. Einzelheiten dazu von Marcel Heberlein.
Wer Eltern oder Kinder hat, die gepflegt werden müssen und selbst weniger als 100.000 Euro pro Jahr verdient, muss sich durch das Gesetz künftig nicht mehr an den Heimkosten beteiligen. Das soll es auch Menschen mit wenig Einkommen möglich machen, sich dafür zu entscheiden, dass zum Beispiel ihre Eltern im Heim gepflegt werden, auch wenn der Heimplatz teuer ist. Bislang springt zunächst das Sozialamt ein, wenn Pflegebedürftige die Heimkosten nicht mehr zahlen können. Meist holen sich die Behörden das Geld aber zumindest teilweise von den Angehörigen zurück. Auch Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderungen sollen mit dem Gesetz entlastet werden. Arbeitsminister Heil von der SPD sagte, mit dem Gesetz nehme man pflegenden Angehörigen in einer emotional ohnehin schwierigen Situation eine unkalkulierbare Last von den Schultern. Auch viele Sozialverbände begrüßen das Gesetz. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bemängelte dagegen, dass die Pflegebedürftigen selbst nicht entlastet würden. Pflege mache weiterhin arm und zwinge viele Betroffene in die Sozialhilfe. Die Leistungen der Pflegekasse reichten nicht aus, um die Heimkosten zu decken. Die Eigenbeteiligung von Pflegebedürftigen für einen Heimplatz stieg im Bundesschnitt zuletzt auf knapp 1.930 Euro, über 100 Euro mehr als im Vorjahr. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.
Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag, der AfD-Politiker Stefan Brandner, hat nicht mehr die Unterstützung der anderen Parteien. Sie wollen ihn abwählen. Kilian Pfeffer.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Bundestags wird voraussichtlich ein Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt. Stefan Brandner, AfD-Abgeordneter aus Thüringen. Elisabeth Winkelmeier-Becker aus der Unionsfraktion sagte, Brandner fehlten in seinem Handeln immer wieder Anstand und Respekt. Es vergehe keine Woche ohne Grenzüberschreitungen und Entgleisungen. Aus der SPD heißt es, Brandner schüre regelmäßig Ressentiments und Vorurteile. Britta Hasselmann von den Grünen sagte, Brandner sei durch seine ständigen Entgleisungen untragbar. Er versuche immer wieder zu provozieren, das sei eines Rechtsausschussvorsitzenden unwürdig. Vorgeworfen werden Brandner unter anderem seine Nachrichten auf Twitter. Nach dem Anschlag in Halle hatte er einen Tweet geteilt, in dem die Frage aufgeworfen wurde, warum Politiker vor der Synagoge herumlungerten. Dafür entschuldigte sich Brandner. Er twitterte außerdem, Udo Lindenberg habe das Bundesverdienstkreuz nur wegen seiner Kritik an der AfD erhalten und nannte das Judaslohn. Thorsten Buschmann von der FDP sagte, der Abgeordnete Brandner könne das alles machen. Aber der Vorsitzende des Rechtsausschusses müsse sich im Griff haben. Das schaffe Brandner nicht.
Innenpolitisch ist in Deutschland viel über die sogenannte Bankenunion in Europa diskutiert worden, höchst strittig. Jetzt auf europäischer Ebene hat man sich mit dem Thema befasst und da gab es offensichtlich Rückenwind für den deutschen Finanzminister Stefan Überbach.
Genug geredet, jetzt muss gehandelt werden, findet Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ein gemeinsamer europäischer Bankenmarkt könnte die Wirtschaft in der EU ankurbeln und mehr Sicherheit bringen, sowohl für die Sparer als auch für die Kreditinstitute. Dafür müssten aber überall die gleichen Regeln gelten, zum Beispiel, dass Staatsanleihen nach ihren Risiken bewertet werden. Scholz schlägt außerdem einen gemeinsamen europäischen Schutz von Sparguthaben vor. Bei einer neuen Bankenkrise sollten zunächst nationale Sicherungssysteme zum Einsatz kommen, dann könnte ein europäischer Fonds Kredite zur Verfügung stellen. Und erst danach wären im äußersten Fall auch begrenzte Zuschüsse denkbar. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Banken vorher ihre faulen Kredite abbauen. Seinen Vorschlag hatte der deutsche Finanzminister weder in der Berliner Koalition noch auf europäischer Ebene abgestimmt. Unterstützung für Scholz kommt unter anderem aus Österreich und den Niederlanden. Die Eurozone müsse bei der Bankenunion und der Einlagensicherung endlich weiterkommen. In Italien dagegen wird der Scholz-Vorstoß eher skeptisch gesehen. Mit schnellen Entscheidungen ist nicht zu rechnen. Die Verhandlungen dürften sich bis zum nächsten Sommer hinziehen. Dann übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft.
Um die großen sozialen Netzwerke gibt es weitere kritische Diskussionen. Angeblich hat Saudi-Arabien Twitter-Angestellte für die Spionage bei Twitter gewonnen. Einzelheiten dazu von Markus Schuler.
Die von Riad rekrutierten Twitter-Mitarbeiter sollen mit einer Designeruhr sowie Hunderttausenden von Dollar belohnt worden sein. Ein Mittelsmann, der auch für den saudischen Kronprinz arbeite, habe sie vor 5 Jahren angeworben. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft unterstreicht der Fall, dass das saudische Regime nach wie vor versucht, kritische Stimmen im Ausland zu kontrollieren. US-Staatsanwalt David Anderson sagte, man werde nicht zulassen, dass US-amerikanische Unternehmen oder Technologien zu Instrumenten ausländischer Repression werden. Die Anklage vor einem Gericht in San Francisco wirft aber auch ein schlechtes Licht auf die Tech-Unternehmen des Silicon Valley, die offenbar die Daten ihrer Nutzer nicht adäquat schützen können. Nur einer der beiden mutmaßlichen Spione konnte in Seattle festgenommen werden. Der mutmaßliche Mittäter und ein Verbindungsmann sollen sich nach Saudi-Arabien abgesetzt haben. Der Kurznachrichtendienst teilte in einer Erklärung mit, es beschränke den Zugriff auf vertrauliche Kontoinformationen auf eine begrenzte Gruppe von geschulten und geprüften Mitarbeitern.
Der Bahnaufsichtsrat hat heute getagt. Es standen ja wichtige Entscheidungen an. Am Ende ist das ein oder andere vertagt worden. Allerdings eine positive Personalentscheidung hat es gegeben. Dieter Nürnberger.
Es dürfte eine turbulente Sitzung des Bahnaufsichtsrates gewesen sein. Nachdem Finanzvorstand Alexander Doll gestern in das Bundesverkehrsministerium einbestellt wurde, war sogar über einen Rauswurf spekuliert worden. Ihm wird vorgeworfen, beim geplanten Verkauf der internationalen Unternehmenstochter Arriva zu spät und nur unzureichend über Probleme informiert zu haben. Aus Insiderkreisen heißt es, dass vor allem die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsgremium eine sofortige Ablösung verhindert habe. Doch in rund 2 Wochen soll die Personalie wieder auf der Tagesordnung stehen. Doll gilt nun als angezählt, sein Verbleib im Unternehmen ist fraglich. Der Verkauf von Arriva hingegen scheint vorerst auf Eis gelegt. Der noch zu Jahresbeginn erhoffte Erlös von rund 4 Milliarden Euro ist wohl nicht realistisch. Eindeutig bestätigt wurde, dass die bisherige Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta, künftig den Bahnvorstand verstärken wird. Sie übernimmt den seit Jahren defizitären Bereich Güterverkehr. Nikutta kehrt somit nach knapp 10 Jahren in das bundeseigene Unternehmen zurück.
Um 23.40 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Heute den Tag an der Börse hat für uns Sebastian Schreiber.
Große Ausschläge haben sich heute an der Frankfurter Börse gezeigt. Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Heidelberg Zement war das Schlusslicht im DAX. Das Unternehmen konnte zwar die Gewinnziele bestätigen, doch kämpft Heidelberg Zement zunehmend mit der schwächelnden Konjunktur. Papiere des Konzerns verloren 4,5% an Wert. Zu den Gewinnern zählte dagegen die Lufthansa. Der Streik des Kabinenpersonals machte sich an der Börse nicht bemerkbar. Dafür sorgten überraschend gute Quartalszahlen. Das Sommergeschäft lief für die Lufthansa besser als erwartet. Der Konzern bestätigte die Gewinnprognose. Papiere der Airline schossen heute um fast 7% in die Höhe. Der Aktienkurs der Commerzbank hat sich heute nicht großartig verändert, doch die Bank sorgte dennoch für Gesprächsstoff. Sie gab bekannt, auf das Guthaben der vermögendsten Privatkunden künftig einen Strafzins zu erheben. Den Angaben zufolge sollen Kunden ab 1 Million Euro Guthaben davon betroffen sein. Bislang hatte die Bank den negativen Einlagenzins der Europäischen Zentralbank lediglich auf große Firmenkunden umgelegt. Die Gesamtstimmung am internationalen Finanzmarkt ist weiterhin euphorisch. Das hat mit der Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China zu tun. Der deutsche Aktienindex kletterte auf einen neuen Jahreshöchststand. Der DAX schloss bei 13.289 Punkten, ein Plus von 0,8%.
Das war der Börsenbericht, das war Sebastian Schreiber. Wir kommen zur Lufthansa. Diejenigen, die heute mit der deutschen Airline fliegen wollten, die brauchten viel Geduld. Und die werden sie morgen auch brauchen, obwohl hinter den Kulissen inzwischen verhandelt wird oder zumindest Verhandlungsbereitschaft signalisiert wird. Das war ursprünglich nicht so, allerdings ein Streik kann das ein oder andere dann wohl doch bewegen. Wie der Tag lief heute, Brigitte Scholtes.
Ich bin die ganze Nacht mit dem Zug gefahren, um hierher zu kommen jetzt heute Morgen. Ich komme aus Bremen. Der Flug von Bremen hier nach Frankfurt war natürlich annulliert.
Ich fliege mit Condor und der fliegt. Gott sei Dank.
Ist irgendwas heute, dass wir hier ausfallen? Geht Streik oder irgend sowas?
Dieser Passagier am Frankfurter Flughafen war offenbar nicht über den Ausstand der Flugbegleiter informiert. Dabei hatte die Lufthansa eigentlich frühzeitig einen Sonderflugplan erarbeitet, den Kunden die Umbuchung auf andere Flüge oder innerhalb Deutschlands auf die Deutsche Bahn ermöglicht. 1.300 Flüge, vielleicht auch einige mehr, fallen heute und morgen aus. Doch eine weitere Eskalation ist erst einmal abgewendet. Das begann mit dem Hilferuf des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Daniel Flohr, gestern Abend. Da hatte das Landesarbeitsgericht Hessen gerade grünes Licht gegeben für den Streik.
Ich glaube, dass in diesem Konflikt ohne einen Dritten eine Lösung gar nicht mehr möglich ist. Wir brauchen Hilfe von außen, um wieder zusammenzufinden.
Das Problem: Lufthansa wollte den auf 2 Mitglieder geschrumpften Vorstand der UFO nicht als verhandlungsfähig anerkennen. Heute Morgen sendete Lufthansa-Chef Carsten Spohr dann ein entsprechendes Signal.
Die juristischen Restriktionen, die es dort gibt, die wollen wir im vertraulichen Rahmen mit der UFO an diesem Wochenende klären, wie wir da Lösungen finden können. Da wäre es jetzt A zu früh, inhaltlich, aber auch, weil wir Vertraulichkeit vereinbart haben, nicht angemessen. Aber der Key war letztendlich, gestern Abend mit den anderen beiden auch sprechen zu können. Und hier, ohne dass das jetzt blockiert wird, von irgendjemandem mit allen dreien in Gespräche einzutreten.
Gestern Abend nämlich hatte Spohr die 3 konkurrierenden Gewerkschaften zu einem Gespräch eingeladen. Neben UFO, also Verdi, und die neue Cabin Union. UFO konnte daran nicht teilnehmen, weil sie in der Zeit vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht mit den Anwälten der Lufthansa über die Zulässigkeit des aktuellen Streiks stritt. Immerhin, Spursignal nahm UFO-Vorstand Flohr heute auf und signalisierte ein Einlenken.
Als erstes Zeichen unseres guten Willens haben wir auch die Ausweitung von Streiks erstmal abgesagt. Das heißt, die Tochter-Airlines des Konzerns Lufthansa Cityline, Germanwings, Eurowings Deutschland und SunExpress Deutschland werden erstmal nicht zum Streik aufgerufen.
So wird zwar morgen weiter gestreikt, aber eine weitere Eskalation bleibt vorerst aus. Einen kurzen Ausstand kann die Fluggesellschaft wirtschaftlich einigermaßen verkraften, meint Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank.
Streiks sind immer dann belastend, wenn die in Nadelstichen immer länger anhalten, dass die Kunden eben nicht mehr buchen. Und das wäre dann ein richtiges Problem für die Lufthansa.
Das wesentliche Ziel ist jetzt, die drei Gewerkschaften an einen Tisch zu bringen, um über die eigentlichen Tarifforderungen, wie etwa höhere Spesen und Zulagen oder die Regelung für Saisonbeschäftigte zu sprechen. Denn innerhalb des Konzerns gibt es große Unruhe. UFO ist durch ihre internen Querelen geschwächt. Da hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die traditionsgemäß in der Kabine wenige Mitglieder hatte, bisher wenig Einfluss. Wegen der Lage bei UFO und wegen des Streits zwischen UFO und der Lufthansa konnte Verdi da etwas Boden gut machen. Spors Ziel ist aber, nun auch bei der Lufthansa-Muttergesellschaft einen einheitlichen Tarifvertrag abzuschließen, den die größte Gewerkschaft aushandelt und den die kleineren anerkennen. So will es ja das Tarifeinheitsgesetz.
Wir haben das sogar heute im Hause bei uns bei Eurowings. Wo es aber nicht momentan vorhanden ist, ist bei der Lufthansa Airline. Da haben wir den größten Konfliktpotenzial und entsprechend Lösungsbedarf. Und auch da wird es zum Schluss nur einen Tarifvertrag geben können. Aber wie wir da hinkommen, nicht nur, dass wir es nicht sagen können, weil wir Vertraulichkeit vereinbart haben, wir wissen es noch nicht.
Das war der Bericht von Brigitte Scholtes. Die Justizminister der Länder haben zusammengesessen und sie hatten eine umfangreiche Tagesordnung. Dabei ging es auch unter anderem um die sozialen Medien, die ja allzu häufig unsoziale Medien sind. Was tun gegen Hate Speech, unter anderem Sabine Müller?
Gegen Hass und Hetze brauchen wir Gesetze. Gegen Hass und Hetze.
Eine kleine Gruppe von Aktivisten demonstriert vor dem Tagungsort der Länderjustizminister für schärfere Gesetze gegen Hass und Hetze im Netz. Die Ministerinnen und Minister drinnen im Gebäude hören die Rufe zwar nicht, aber die Forderung an sich trifft bei ihnen auf offene Ohren. Es gibt viel Zustimmung für die Pläne der Bundesregierung, härter durchzugreifen, auch mit Hilfe der Betreiber sozialer Netzwerke wie etwa Facebook. Schleswig-Holsteins Justizministerin Sabine Sütterlin-Wack betont,
dass die Betreiber sozialer Netzwerke auch eine Verantwortung haben für die Bekämpfung von Hate Speech. Und dazu gehört auch die Mitwirkung an einer konsequenten Strafverfolgung.
Die Aktivistinnen draußen verlangen unter anderem mehr Beratungsstellen für Opfer von Hate Speech. Da gehen die Justizminister mit. Auf die Forderung nach Schwerpunktstaatsanwaltschaften für das Thema reagieren sie aber ablehnend. Hamburgs Till Steffen und Hessens Eva Kühne-Hörmann.
Stand jetzt ist, dass wir ganz wenige Strafverfahren haben in dem Bereich.
Man kann nicht für jeden Bereich extra eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft machen, weil dann am Ende das zu sehr zersplittert.
Auf der Tagesordnung der Länderminister standen viele Punkte, auch viele Verbraucherthemen. Die Minister fordern, dass bei Insolvenzen von Reiseveranstaltern wie Thomas Cook in Zukunft viel höhere Haftungssummen gelten. Bisher ist die Summe, die an geschädigte Kunden ausgezahlt werden kann, bei 110 Millionen Euro gedeckelt. Das sei nicht mehr zeitgemäß, sagen die Länderminister und fordern die Bundesjustizministerin auf, hier unverzüglich zu handeln. Eva Kühne-Hörmann.
Wir haben keine konkrete Grenze festgelegt, aber haben gesagt, wir müssen da massiv nach oben gehen.
In Deutschland hat die Thomas Cook-Pleite einen Schaden von mindestens 250 Millionen Euro verursacht. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sieht eine deutliche Haftungsanhebung im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio skeptisch.
Das ist ein sehr schweres Unterfangen, Versicherungen zu finden, die diese Summe absichern und es dabei noch bezahlbar bleibt.
Lambrecht schlägt vor, flankierend zur Versicherung einen Fonds einzurichten, in den Reiseveranstalter und Kunden bei jeder Reise einen kleinen Betrag einzahlen und der dann im Insolvenzfall in Anspruch genommen werden kann. Mit den Länderministern wurde dieser Vorschlag nicht besprochen, weil die Bundesministerin schon wieder weg war, als der Tagesordnungspunkt Insolvenz aufgerufen wurde. Bei einem anderen verbrauchernahen Thema konnten sich die Justizminister der Länder nicht einigen. Ein Vorschlag aus Hamburg, für mehr Langlebigkeit bei Elektrogeräten zu sorgen, indem man den Herstellern unter anderem längere Garantiezeiten vorschreibt, fand erstmal keine Mehrheit und wurde in eine Arbeitsgruppe überwiesen. Hamburgs Justizsenator Till Steffen enttäuscht.
Ich finde es schade, dass wir dieses klare Signal zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht heute gesetzt haben, sondern uns erstmal in diese Arbeitsgruppe vertagt haben. Aber dann ist es natürlich so, wie es ist.
Andere Länder wie etwa Hessen aber wollen erst wissen, was solche längeren Garantiezeiten für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit bedeuten würden, gerade auch für mittelständische Firmen.
Soweit der Bericht von Sabine Müller. Über Digitalisierung im Gesundheitswesen wird ja viel diskutiert. Da geht es dann vor allem um die bessere Vernetzung von Ärzten über die Sektorengrenzen hinweg, also von niedergelassenen Ärzten zu den Fachärzten und den Krankenhäusern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was können wir als Patienten oder mögliche Patienten denn tun? Apps, gibt es die? Natürlich gibt es die, aber wie vernünftig sind die? Der Bundestag hat heute den Weg freigemacht, dass sie demnächst auf Kasse eine App haben können. Vielleicht jedenfalls Johannes Kuhn.
Die Gesundheitsversorgung soll digitaler werden. Sorgen, dass das den Abbau bestehender Strukturen bedeuten könnte, versuchte CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn kurz vor der Abstimmung im Bundestag zu zerstreuen.
Ich nehme das sehr ernst. Natürlich wird weiterhin auch alles analog möglich sein. Der Arztbesuch im direkten Kontakt bleibt ja auch der Goldstandard.
Dennoch soll sich das Geschehen künftig mehr ins Digitale verlagern. Das digitale Versorgungsgesetz sieht zum Beispiel vor, dass Patienten Arztpraxen mit Videosprechstunden besser auffinden. Ärzten drohen ab März 2020 zudem erhöhte Honorarkürzungen, wenn sie noch nicht an die Telematikinfrastruktur angebunden sind. An dieses gesonderte Netz, über das digitale Patienteninformationen ausgetauscht werden sollen, müssen nun auch Kliniken und Apotheken andocken. Und dann ist da noch die App auf Rezept. Die Kosten für geprüfte Gesundheits-Apps sollen künftig von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Spahn spricht von einer Weltneuheit, verspricht hohe Qualitätsstandards und Datenschutz und forderte in der Debatte Geduld.
Ja, wir werden zum ersten Mal Maßstäbe festlegen müssen, wie man überhaupt so einen Mehrwert, so einen Zusatznutzen von digitalen Gesundheitsanwendungen misst. Und ja, es wird auch nicht beim ersten Mal alles perfekt sein, sage ich Ihnen jetzt schon. Sie können Ihre Rede in 6 Monaten nochmal halten, dass irgendwas schief ging. Ja, aber vielleicht sollten wir mal endlich anfangen, auch digitale Innovationen möglich zu machen. Wenn wir nur Bedenken haben, aber nie was möglich machen, passiert halt nichts. Und wir machen jetzt hier mal was möglich.
Die Opposition aus Grünen und Linken sieht das anders. Start-ups müssen erst nach einem Jahr die Wirksamkeit ihres Produkts nachweisen. Und das nach nicht näher definierten Kriterien sogenannter positiver Versorgungseffekte. Achim Kessler von der Linksfraktion hält das für fatal.
Alle Behandlungsmethoden werden in unserem System von der gemeinsamen Selbstverwaltung nach Kriterien des medizinischen Nutzens geprüft. Warum weichen Sie bei den digitalen Anwendungen davon ab und übertragen die Prüfung an eine Bundesbehörde, die direkt dem Ministerium unterstellt ist? Das Ganze erweist sich so als ein riesiges Förderprogramm für die IT-Wirtschaft mit äußerst fragwürdigen Nutzen für die Patientinnen und Patienten.
In den vergangenen Tagen war auch eine Datenschutzdebatte ausgebrochen. Die zentrale Sammlung der sogenannten Sozialdaten von 73 Millionen gesetzlich Versicherten hatte Kritik hervorgerufen. Dabei handelt es sich um Informationen wie Alter, Geschlecht, Wohnort und verordnete Behandlungen. Diese Datensätze werden von den Kassen bereits seit 15 Jahren erhoben. Künftig jedoch gehen sie an eine zentrale Sammelstelle beim GKV-Spitzenverband. Wissenschaftliche Einrichtungen können beantragen, in den Medizindaten per Datenanalyse zu forschen. Eine staatliche Stelle regelt dann den Zugriff und entscheidet, welche Projekte zugelassen werden. Dass die Namen der Versicherten bereits von Beginn an entfernt werden, ist eine in dieser Woche getroffene Nachbesserung. Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP-Fraktion geht das nicht weit genug.
Ich möchte noch mal klarstellen, ja, wir wollen Versorgungsforschung für die Patientinnen und Patienten. Aber ohne einen hohen Datenschutz- und Datensicherheitsstandard wird weder Versorgungsforschung noch Digitalisierung gelingen, meine Damen und Herren. Und noch ein Punkt. Wer ist eigentlich datenschutzrechtlich verantwortlich im Sinne der Datenschutzgrundverordnung? Weiß hier niemand, ist nicht geregelt.
Am Ende verabschiedete der Bundestag das digitale Versorgungsgesetz mit den Stimmen der Großen Koalition. FDP und AfD enthielten sich. Kein Teil des Pakets sind Datenschutzregeln für die digitale Patientenakte, die 2021 eingeführt wird. Sie werden nun in einem separaten Gesetz festgelegt.
Das war der Bericht von Johannes Kuhn. Ich habe Besuch bekommen. Im Studio ist die Kollegin Katrin Baumhöfer. Sie hat die Pressestimmen. Bitte schön.
Es sind 2 Äußerungen, die häufig kommentiert werden. Die erste stammt von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Oder vielleicht doch eher von der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. So glaubt es jedenfalls die Frankfurter Rundschau. Sie hat den Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo genutzt, um erneut zu verkünden, dass Deutschland international künftig eine größere Rolle übernehmen will. Neu ist der Vorschlag nicht. Es ist auch richtig, über internationale Konfliktlösungen nachzudenken. Auf Kramp-Karrenbauer, die als potenzielle nächste Kanzlerin unter Beobachtung steht, wird nun der Druck lasten, diese Position nicht nur in Worte zu fassen, sondern auch umzusetzen. Es reicht dafür allerdings nicht, immer mal unabgestimmt Ideen in die Runde zu werfen. Die Sächsische Zeitung aus Dresden meint, auf den ersten Blick wirkt die Idee der Ministerin, in einem nationalen Sicherheitsrat alle Instrumente von Militär, Diplomatie, Wirtschaft und Entwicklungspolitik zu bündeln, durchaus vernünftig. Doch der bedeutungsschwere Name ist nur ein neues Etikett für den Bundessicherheitsrat, der die von der Ministerin formulierten Kompetenzen erfüllt. Doch Kramp-Karrenbauer braucht Vorstöße wie diese, um ihr Profil zu schärfen und sich für Höheres zu empfehlen. Bemerkenswert ist, bemerkt ihrerseits die Süddeutsche Zeitung, mit welcher Leichtigkeit Kramp-Karrenbauer neue Kampfeinsätze im Ausland ins Spiel bringt. Ihr ist bewusst, wie viele deutsche Soldaten in Afghanistan ihr Leben verloren haben. Es sind 58. Soldaten im Einsatz und Veteranen vermissen aber den politischen und gesellschaftlichen Rückhalt. Daran müsste doch zunächst gearbeitet werden, bevor weitere Soldaten in neue Krisenregionen aufbrechen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung hält den Vorschlag für überfällig. Bisher war Deutschland der größte Nutznießer der internationalen Stabilität. Die Drecksarbeit dafür mussten andere machen. Die deutsche Sicherheitspolitik kann nicht mehr so unentschlossen, ja blauäugig weitermachen wie bisher. Wenigstens diese Botschaft Kramp-Karrenbauers sollte angekommen sein. Und die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel ergänzt: Die existierenden Organisationen sind mit Blick auf viele Krisenherde weitgehend handlungsunfähig. Es bedarf neuer Bündnisse, in denen auch deutsche Interessen Gehör finden. Ein solcher Vorstoß dürfte in Paris und London mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen werden. Womit wir bei der zweiten Äußerung wären, die häufig kommentiert wird, die sich auf den Zustand der NATO bezieht. Frankreichs Präsident Macron hält sie für hirntot. So hat er das in einem Interview formuliert. Dazu meint die Zeitung Die Welt: Wuchtige Zitate können helfen, einen Appell zu unterstreichen, aber sie können ihn auch sabotieren. Die Blockade liegt am Kopf der Allianz, im Gegeneinander zwischen Amerikanern und Europäern. Aber ein wichtiges Merkmal unterscheidet den Patienten NATO von einem Hirntoten. Der Zustand des Bündnisses ist reversibel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnt: So berechtigt Macrons ätzende Kritik am amerikanischen Präsidenten auch ist, Trump sollte man nicht mit Amerika gleichsetzen.
Herzlichen Dank. Das war die Kollegin Katrin Baumhöfer und das war der Tag für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Empfehle natürlich alle nachfolgenden Sendungen. Morgen um 7.14 Uhr dann ein Interview mit Jens Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich sage auf bald und tschüss. Bis demnächst.